gab zum Beispiel auch zum Semesterbeginn eine Plakataktion auf dem Campus, die auf den Fall aufmerksam gemacht hat. Also es sind zum Beispiel so Wege, ne, wie versucht wird, dass es halt nicht vergessen wird. Aber gleichzeitig muss man schon auch sagen, die Tatsache, dass das Verfahren weiterhin auf dem Schirm ist, ist wenigen Einzelpersonen zu verdanken.
Genau, ich würde sagen, da gibt es aber auch Unterschiedlichkeiten innerhalb der verschiedenen Fakultäten. In der Philosophiefakultät ist das Ganze natürlich irgendwie ein Stück weit präsenter als in anderen Fakultäten. Einfach auch, weil die Studierenden an der philosophischen Fakultät direkt davon betroffen sind. Weil ja die Stelle, die der Professor bisher innehatte, nicht neu besetzt werden konnte und dementsprechend sich da auch Defizite im Studierendenalltag für Menschen ergeben haben. Außerdem gab es auch da Bemühungen natürlich von TutorInnen, zu sensibilisieren und das Thema auf dem Schirm zu behalten, einfach weil das ja auch den Studialltag prägt und weil die Möglichkeit ja immer noch gegeben war, dass der Professor an seinen Lehrstuhl zurückkehrt. Und trotzdem ist unsere Erfahrung auch, dass viele Leute schockiert sind, wenn sie davon hören und das Ganze nicht auf dem Schirm haben. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass so Hochschulstrukturen prädestiniert dafür sind, dass das Ganze vergessen wird. Wir müssen uns vor Augen halten, also sowohl irgendwie Stellen wie das Gleichstellungsbüro als auch der Stura, als auch die verschiedenen Fachschaftsräte, die wechseln halt extrem oft durch. So ein Bachelorstudium dauert 3 Jahre und in diesen 3 Jahren haben Menschen teilweise auch ein Amt inne. Trotzdem gehen da Informationen natürlich aufgrund von Personalwechsel auch einfach verloren.
Dennoch haben sich ja bei der Kundgebung gestern vor dem Oberverwaltungsgericht in Weimar einige Leute eingefunden. Ich selbst war bis kurz vor 11 vor Ort. Zu dem Zeitpunkt ist auch schon ein Teil der Kundgebung im Gerichtsgebäude gewesen, weil es ja eine öffentliche Verhandlung war. Wie lang ging denn da noch die Kundgebung und wie war dann weiterhin noch die Stimmung auf der Kundgebung?
Ja, also man muss natürlich sagen, die Kundgebung an sich, also der Teil, der aus Redebeiträgen bestand, der war vor allem innerhalb der ersten 1,5 Stunden gegeben und danach wurde das Ganze mehr oder weniger in eine Mahnwache umgewandelt. Also danach haben Menschen in erster Linie Präsenz gezeigt. Um nochmal von der Kundgebung zu sprechen, also wir waren total begeistert. Es waren wirklich viele Menschen da, gerade für so eine Prozesskundgebung. Also wir reden da gerade so von 40 Personen. Bei vielen Personen hat man durchaus gemerkt, dass die Leute wütend sind, dass sie erschüttert sind, dass sie schockiert sind darüber, dass überhaupt vorher dieses Urteil vom Verwaltungsgericht Meiningen so ergangen ist, wie es ergangen ist. Und ja, darüber hinaus gab es starke Redebeiträge, in denen nochmal klar wurde, dass eine Rückkehr des Professors nicht geduldet wird, aber auch, dass wir in diesem Kontext eben nicht über Einzelfälle reden, sondern über strukturell verankerten Sexismus.
Was außerdem auch richtig stark war, ist, dass viele Leute auch mit in den Gerichtssaal tatsächlich gegangen sind und da auch den Prozess kritisch begleitet und beobachtet haben. Also wir waren sowohl auch draußen als auch drinnen präsent und haben die Mahnwache dann bis zum Prozessende durchgeführt, also so bis 16 Uhr.
War also dann doch auch ein recht langer Verhandlungstag, von 10 bis 16 Uhr dann. Wie genau kann ich mir denn jetzt diesen ersten Verhandlungstag vorstellen? Was ist da eigentlich passiert? Wer kam da zu Wort?
Ja, Katze aus dem Sack zulassen. Es wird keine weiteren Verhandlungstage geben. Es gab heute ein Urteil. Also der Professor, über den wir heute die ganze Zeit geredet haben, ist kein Professor mehr. Und das Gericht hat ihm seinen Beamtenstatus aberkannt. Genau, alles rund um das Verfahren ist jetzt etwas verklausuliert und auch kompliziert und ich versuche das jetzt sehr strukturiert zu erklären, sodass Menschen möglichst gut folgen können. Also zuerst einmal ist zu sagen, dass das Verfahren heute ein Berufungsverfahren war, ne? Und das heißt, es gab schon mal ein Disziplinarurteil gegen den Professor und zwar vom Verwaltungsgericht Meiningen. Dieses Urteil ist 2020 ergangen. Und das Urteil damals war, dass der Professor nicht aus dem Dienst entlassen wurde, also in seine Lehrposition zurückkehren darf. Aber trotzdem gab es eine Belangung disziplinarrechtlich und zwar sollte es eine temporäre Gehaltskürzung von etwa 20% geben. Nicht von etwa 20%, von genau 20%. Genau, und vor diesem Disziplinarverfahren gab es bereits ein strafrechtliches Urteil, das war im Jahr 2019. Und in diesem Urteil wurde der Professor auch verurteilt, und zwar zur Vorteilsannahme in 2 Fällen und in einem davon in Tateinheit mit versuchter schwerer Nötigung. Der Grund dafür, dass das Verwaltungsgericht Meiningen in ihrem Urteil gesagt hat, dass der Professor in seine Lehrposition zurückkehren darf, ist, dass diese versuchte schwere Nötigung, die ja das Resultat des Strafverfahrens war, nicht anerkannt wurde und damit sozusagen eine Entfernung aus dem Beamtenverhältnis nicht gerechtfertigt wäre. Kleiner Spoiler, also das Oberverwaltungsgericht in Weimar hat das heute anders gesehen. Genau, das war so ein bisschen die Vorgeschichte dazu. Und gegen dieses Urteil gab es Berufungsanträge, auf denen dann das heutige Verfahren sozusagen auch gefußt hat. Es gab Berufungsanträge von zwei Seiten. Also erstens gab es einen Berufungsantrag von Seiten des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft, weil die der Arbeitgeber von dem besagten Professor sind. Und die hatten natürlich zum Ziel, dass der Professor doch aus dem Beamtenverhältnis entfernt wird. Aber der Professor selbst hat auch Berufung eingelegt, und zwar mit dem Ziel, dass das Verfahren gegen ihn eingestellt wird, also dass auch diese disziplinarrechtlichen Belange, die aus dem anderen Urteil hervorgehen, sozusagen nichtig werden und die Kürzung seiner Dienstbezüge wegfällt. Genau, also dann wiederum aufgeschlüsselt. Also der Angeklagte hat seine Berufung damit begründet, dass ja viele formale Kriterien irgendwie nicht erfüllt seien. Also dass es bestimmte Verfahrensabläufe gibt, die aus seiner Sicht nicht richtig waren, dass bestimmte Fristen nicht eingehalten worden wären oder dass ihm Dinge nicht rechtzeitig mitgeteilt wurden oder ähnliche Dinge. Aber es ging ihm schon auch darum, dass Aussagen von zumindest einer Betroffenen für ihn als nicht glaubhaft galten, was auch nochmal in der Extreme zeigt, was das eigentlich für ein ja nicht einsichtiger Mensch ist. Genau, und kurz gesagt, zusammengefasst, das Gericht wies diese Berufung von dem Professor zurück und erkannte diese Punkte weitestgehend nicht an. So, der zweite Teil dieses Verfahrens, also die Berufung des Ministeriums und der Personaldezernentin der Uni, genau, die begründete sich darauf, dass es einen erheblichen Vertrauensverlust innerhalb der Studierendenschaft gegeben habe, den der Professor durch sein Handeln verursacht hat und dass Studierende dem einfach nicht erneut ausgesetzt werden dürfen. Außerdem wurde da benannt, dass dieses strafrechtliche Urteil, von dem ich zuvor gesprochen habe, ja innerhalb des Disziplinarurteils vom Verwaltungsgericht Meiningen nicht anerkannt wurde und dass sie das nicht für richtig halten, also der Meinung sind, das sollte innerhalb eines Disziplinarverfahrens berücksichtigt werden und damit natürlich auch die versuchte schwere Nötigung anerkannt. Dazu hat das Oberverwaltungsgericht sich dann schließlich auch geäußert. Und das lief letztlich darauf hinaus, dass sie sich mit der versuchten schweren Nötigung gar nicht auseinandergesetzt haben, sondern nur mit den Fällen der Vorteilsannahme. Einfach aus dem Grund, dass ein Disziplinarverfahren genau genommen nicht dazu da ist, um irgendwie zu strafen, also um Retrospektives zu behandeln, sondern um zu schauen, um so etwas wie eine künftige Wiedereingliederung für einen Beamten da ist. Also da geht es eher um die Zukunftsperspektive, insoweit ich das jetzt als Nicht-Juristin beurteilen kann. Das möchte ich an der Stelle auch ganz bewusst gesagt haben. Also alles, was ich hier gerade teile, ist komplett aus Laienperspektive geschildert. Diese versuchte schwere Nötigung wurde also letztlich nicht behandelt, sondern stattdessen nur die Fälle der Vorteilsnahme, weil diese Fälle aus Sicht des Oberverwaltungsgerichts halt eigentlich schon ausreichen würden, um über eine Entfernung aus dem Beamtenverhältnis zu reden und so eine Entfernung rechtfertigen könnten. Das war da auf jeden Fall der Hauptpunkt. So, und dann gab es ein Urteil und eine Begründung des Gerichts für dieses Urteil. Genau, in dem festgestellt wurde, dass der Professor tatsächlich und nachweislich definitiv das Vertrauen des Arbeitgebers verloren hat und durch eine Wiedereingliederung in den Universitätsbetrieb Studierende gefährdet würden. Und das gerade an einer Universität, in der vor allem weibliche Studierende eingeschrieben sind, da ein erhöhtes Gefährdungspotenzial besteht. auch nochmal aus der Perspektive, dass er als Professor dann ja auch Sitzungen mit Studierenden hätte, in denen Zwiegespräche stattfinden und ja, das in einer solchen Situation halt undenkbar wäre. Sie stimmten außerdem der Uni zu, die gesagt hatten, dass es verheerende Auswirkungen für den Lehrbetrieb hätte, wenn er zurückkommt, dass potenzielle KollegInnen sich keine Zusammenarbeit vorstellen können, dass Lehr- und Beratungsgespräche mit ihnen unmöglich und unzumutbar sein könnten, bis dahin, dass es sogar dazu führen könnte, dass die Studierendenzahlen nachhaltig zurückgehen, weil sich Menschen dem einfach nicht aussetzen wollen. Insofern sieht sich die Hochschulleitung halt nicht in der Lage, ihn wieder einzugliedern, und das Gericht kam da auch zu der klaren Beurteilung, dass das auf gar keinen Fall Aufgabe einer Hochschule oder Universität sein sollte, das gewährleisten zu müssen. Außerdem stimmten sie zu, dass die Gefährdung der Studierenden nachhaltig in Kauf genommen wurde und dass das Ganze eine negative Signalwirkung für den Umgang mit Betroffenen hätte. Genau, und aus all diesen Punkten ergab sich dann eben dieses Urteil, also dass der Professor aus dem Beamtenverhältnis entfernt wird und auch, dass eine Revision ausgeschlossen wird. Dabei gab es nochmal eine besondere Betonung des Oberverwaltungsgerichts, und sie widersprachen dem Verwaltungsgericht Meiningen in einem Punkt ganz besonders, weil beim Verwaltungsgericht Meiningen nicht anerkannt wurde, dass es ein Machtverhältnis, eine Hierarchie zwischen Studierenden und ProfessorInnen gebe und letztlich gesagt hätten, dass sexuelle Kontakte in diesem Bereich generell einfach denkbar waren. Und da gab es einen klaren Widerspruch vom Oberverwaltungsgericht, und es wurde klar gesagt, dass das nicht zulässig ist und dass hier eine Relativierung vorliegt und Machtverhältnisse und Hierarchien auf jeden Fall eine Rolle in solchen Konstrukten spielen.
Genau, und dann noch so zu unseren Einschätzungen jetzt bezüglich des Prozesses, aber auch des Urteils. Also einmal, wie sich die Uni verhalten hat. Wir müssen schon sagen, und das haben wir auch in den Redebeiträgen ja heute nochmal deutlich gemacht, ne, die ganze Zeit über hat die Uni sich nicht wirklich mit den Betroffenen solidarisiert. Es gab kein Statement, Studierende wurden nicht informiert. Trotzdem, das müssen wir auch anerkennen, dass heute am Verhandlungstag Studierendenstimmen sehr wohl aufgegriffen worden sind, durch die auch durch die Personaldezernentin der Uni, die da war. Unter anderem wurden auch konkret Punkte aus dem Statement, das unter anderem von uns und auch von anderen Gruppen aus der Studierendenschaft verfasst wurde, in den Prozess und auch in die Argumentation eingebracht. Was den Professor angeht und sein Verhalten, wir finden es krass, dass von seiner Seite aus weitgehend kein Schuldbewusstsein erkennbar ist. Es ekelt uns an. Auch nochmal den Punkt, dass er in Teilen betroffene Erfahrungen abgesprochen hat, geht einfach nicht. Dazu müssen wir aber auch sagen, jetzt so die Einschätzung zum Urteil allgemein, für uns sind die Eindrücke auch noch relativ frisch. Also wir werden uns da nochmal grundsätzlich mit auseinandersetzen und nochmal eine genauere Position formulieren. Gleichzeitig für uns wäre es krass, also wäre es komplett unvorstellbar gewesen, hätte er wieder an die Uni zurückkehren dürfen. Deswegen sind wir natürlich erleichtert, auch im Namen aller Studierenden, dass diese eine Gefährdung jetzt erstmal nicht mehr da ist. Trotzdem wollen wir auch nicht irgendwie den Eindruck erwecken, als wäre das jetzt heute eine krasse Erfolgsgeschichte gewesen, sondern einfach die Behebung eines Defizits, was lange Jahre bestand, und halt einfach dieser eine Fall, und das ist einer von vielen. Wir finden es trotzdem gut, dass im Prozess auf Machtgefälle und Hierarchien hingewiesen worden ist. Es reicht aber trotzdem nicht aus, weil viel der Begründung fußt auch darauf, dass das Ansehen und die Position des Arbeitgebers gewahrt werden muss und darauf basierend die Entfernung aus dem Dienstverhältnis stattgefunden hat, was aber trotzdem auch eine gängige Argumentation ist in solchen Disziplinarverfahren. Weiterhin sagen wir aber und fordern wir auch Strukturen an der Uni, die Machtmissbrauch gar nicht erst möglich machen. Wir brauchen Ansprechstellen und Betroffenenunterstützung. Genau, wir sind auf jeden Fall weiter da und stehen solidarisch an der Seite von Betroffenen, sind jederzeit ansprechbar. Und sehen aber trotzdem auch den Punkt, dass, dieses Urteil ist jetzt gefällt, aber trotzdem darf dieser Vorfall, auch dieser konkrete Vorfall, nicht aus dem Gedächtnis der Studierenden und der Uni verschwinden. Wir werden weiterhin die strukturellen Probleme anprangern und Veränderungen einfordern.
Ich danke euch jetzt erstmal, dass ihr das sehr nachvollziehbar, jetzt auch die sehr frischen Eindrücke aus dem Gericht und aus dem Prozess und dem Urteil da jetzt nochmal so zusammengetragen habt. Und was, glaube ich, auch sehr deutlich wurde, ist, dass es ja einfach tatsächlich gar keine so einfachen Lösungen, einfach natürlich in Anführungsstrichen Lösungen dann so gibt, ne, weil das ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen verschiedenste Zuständigkeiten zum Beispiel einfach sind, wenn es zum Beispiel um die Entlassung aus dem Dienst an der Universität Erfurt ging. Das wurde auch schon in anderen Berichten über diesen Vorfall, glaube ich, deutlich. Und ja, sicherlich ist es manchmal so aus Laiensicht schwierig, da so bestimmte Sachen nachzuvollziehen. Der Fall hat aber auf jeden Fall auch deutlich gemacht, dass es ja ganz viele Ebenen anspricht. Ne? Es geht um, wie ihr auch schon gesagt habt, Abhängigkeiten im Hochschulbetrieb, aber auch Abhängigkeiten nicht nur zwischen Studierenden und Lehrenden, sondern auch Abhängigkeiten unter den Beschäftigten im Hochschulbetrieb. Es geht aber auch um die Frage der Glaubwürdigkeit von Betroffenen sexualisierter Gewalt, auch hier in diesem Verfahren und ja auch anscheinend jetzt wieder in dem Berufungsverfahren wurde versucht, die Glaubwürdigkeit zu untergraben von Betroffenen beziehungsweise ihnen die Deutungshoheit von einem Empfinden irgendwie abzusprechen. Das macht so ganz viele Sachen deutlich und ihr sagt auch immer wieder, auch wenn das jetzt ein Erfolg war, gibt es dennoch weiter strukturelle Probleme, die angegangen werden müssen, auch in Zukunft, weswegen ihr ja auch noch als Anlaufstelle weiterhin existiert, als Campus Mackerfrei. Was sind denn das für ganz konkrete Maßnahmen, die ihr vielleicht auch seht, um halt eben ja, so eine Uni tatsächlich als Ort oder vielleicht als diskriminierungsärmeren Ort irgendwie für möglichst viele Menschen ja auch erfahrbar zu machen?
Genau, bevor ich auf die Frage antworte, würde ich gerne noch mal ganz kurz einen Rückbezug nehmen auf eine Aussage, die du gerade getätigt hast. Also ich stimme dir zu, natürlich gibt es dafür gerade keine einfachen Lösungen. Wir leben in einem System, das extrem krass verklausuliert ist, das total viele Rechtsebenen hat. Und trotzdem ist es uns wichtig zu sagen, dass auch das Teil des strukturellen Problems ist. Also das Teil des strukturellen Problems ist, dass betroffenen Aussagen nicht anerkannt werden, dass nicht schnell genug gehandelt wird, dass sogar die Entfernung, also die Beurlaubung des Professors viel zu viel Zeit in Anspruch genommen hat, dass in dieser Zeit Studierende weiter einer Gefährdung ausgesetzt werden und auch, dass das Verfahren sich danach extrem lange hingezogen hat, ne? Und das auf Kosten im Endeffekt anderer Studierende, weil diese Stelle nicht neu besetzt werden konnte und weil weiter Gelder, die eigentlich für andere Dinge zur Verfügung stehen sollten, in die Bezahlung eines Professors geflossen sind, der nachweislich und nachhaltig Studierende gefährdet hat. Und das ist mir an der Stelle nochmal wichtig zu betonen. Die andere Frage war, glaube ich, was wir jetzt als konkrete Maßnahmen betrachten könnten, um einen diskriminierungsärmeren Campus zu schaffen. Dazu finde ich es super wichtig, dass erstmal Stellen gestärkt werden, wie das Gleichstellungsbüro. Also es ist gerade so, dass die Beschäftigungsverhältnisse im Gleichstellungsbüro aus unserer Sicht schon einfach prekär sind, also dass die Stelle schlecht bezahlt ist und auch teilweise schwierig besetzt ist einfach, weil Lehrenden aus Fakultäten teilweise als Leistungsbeauftragte zwar eingesetzt werden, aber parallel trotzdem innerhalb ihrer Forschungsbereiche weiterarbeiten, ihre Forschungsprojekte haben oder in der Lehre sind oder. Und dementsprechend auch der zeitliche Haushalt, sich damit auseinanderzusetzen und nachhaltig emanzipatorische Arbeit zu leisten, natürlich irgendwie extrem begrenzt ist. So, das gleiche Problem sehen wir irgendwie, wenn wir in die Fakultäten gucken, ne? Also jede Fakultät hat eine Gleichstellungsbeauftragte. Aber auch diese Personen machen das meistens neben ihrer Funktion als Mitarbeitende der Universität Erfurt in der Lehre oder in der Forschung. Und ja, unserer Meinung nach wirkt sich das auch zulasten der Studierenden aus. Und ja, Punkte, die da drauf kommen, ist natürlich, was wir immer wieder merken im Umgang mit Lehrenden, dass es keinen gezielten und nachhaltigen Umgang mit sexistischem Verhalten in Lehrveranstaltungen gibt oder dass sexistisches Verhalten auch von Lehrpersonen ausgeht. Und dafür ist es natürlich wichtig, irgendwie ein Verständnis für Awareness zu schaffen und ja, nachhaltige Diskriminierungsarbeit halt auch bedeutet, die Mitarbeitenden der Universität Erfurt dahingehend zu schulen.
Ja, und außerdem bleibt es halt dadurch an Studierenden hängen, die sich halt ehrenamtlich dafür einsetzen. Einmal, dass halt Fälle wie der, über den wir heute gesprochen haben, immer wieder aufgegriffen werden, dass wir darauf aufmerksam machen, welche Probleme an der Uni weiterhin bestehen, dass wir aber auch ja Bildungsangebote irgendwie schaffen und versuchen zu sensibilisieren, ne? Also im Uni-Kontext Awareness-Workshops und so weiter.
Und dass es Strukturen gibt, die gezielte Unterstützungsarbeit leisten, also die sich als niederschwellige Ansprechstrukturen für Studierende etabliert haben, einfach aus dem Grund heraus, dass das Gleichstellungsbüro für viele Menschen eine Hemmschwelle darstellt oder das Ansprechen des Gleichstellungsbüros. Ne? Da sind wir zum Beispiel als Campus Mackerfrei zu nennen. Wir sind ansprechbar für Menschen, die von sexualisierten Übergriffen betroffen sind oder auch Sexismus im Alltag oder Diskriminierung erfahren. Weiterhin dazu zu nennen ist natürlich auch das Antidiskriminierungsreferat des Sturas oder sicherlich auch feministische Gruppen, die sich jetzt wieder stärker etablieren, wie das Feministische Forum. Genau genommen müsste aber solche Unterstützungsarbeit von universitären Strukturen gestellt werden und auch bezahlt werden und nicht von Studierenden gemacht werden, die damit halt ein Defizit kompensieren, das die Uni selbst geschaffen hat.